Ich kannte ja Glutamat immer nur als Zutat, die irgendwo hinten drauf steht. Geschmacksverstärker Mononatriumglutamat. Vor 15 Jahren oder so habe ich das irgendwo mal aufgetrieben. Und dann dachte ich mir so, Glutamat ist ja ein Geschmacksverstärker. Das heißt, man packt es auf irgendwas rauf und dann schmeckt es intensiver. Und wo habe ich es raufgepackt? Auf ein Stück Schokolade.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei Imbiss 3000. Wie immer Mikrofon, Arseni Kneifel und mit mir Per Mörling. Live, nicht live, aber aus Berlin. Ich will mal live aus Berlin sagen. Können wir was live machen?
Wir können auf jeden Fall so tun, als wären wir live.
Das machen wir. Arseni, wie geht's dir heute?
Noch geht's mir tatsächlich ganz gut, aber ich bin mir nicht sicher, wie lange noch. Ich habe mich heute Corona boostern lassen.
Oh, guter Mann.
Ja. Triple Vax.
Triple Vax.
Ich bin jetzt Triple Vax. Warte mal, Triple Vax. Omicron Boost Edition, habe ich mir ausgedacht. Ihr hört schon, wir sind heute nicht alleine, es wird eine Premiere. Per und ich haben uns heute was ganz Spezielles vorgenommen für Imbiss 3000. Wir haben heute unsere allererste In-Studio-Gästin, aber ich will nicht vorgreifen. Erstmal sollten wir euch vielleicht nämlich sagen, um welches Thema es geht. Wir wollen heute mal ein bisschen soziokultureller werden, sage ich einfach mal. Und mal ein bisschen eintauchen in die Backgrounds von Food und was teilweise so für soziale Konstrukte und vielleicht unsichtbare Dynamiken manchmal hinter den Dingen stecken, die wir sonst in unsere Münder stecken.
Okay. So ist es. Und deswegen sind wir super froh, dass wir heute bei uns im Studio Deng Kamlao haben. Deng, herzlich willkommen bei Imbiss 3000. Woo! Erster Studiogast.
Dankeschön.
Deng Kamlao, Restaurantbesitzerin des Panda Noodle in Kreuzberg, Unternehmerin, Mutter und Gründerin der Smells Like Community. Sehr schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
Kalt.
Hoffentlich nicht im Studio, haben wir extra die Heizung eingebaut für dich.
Ja, das ist, geht jetzt schon. Super, super Heizung eingebaut.
Sehr gut. vielen Dank. Das war eine Anspielung darauf, dass ich sie hier in schweißtreibender Arbeit eingebaut habe.
Denkt, dir gehört ja das Panda Noodle in Kreuzberg. Kannst du uns ein bisschen mehr über das Restaurant erzählen? Erzähl mal den Leuten, was du im Panda Noodle essen kannst.
Also dazu muss ich sagen, wir haben dieses Jahr das Menükonzept ein bisschen umgestellt und sind ein bisschen oder mehr an meine Herkunft rangetreten, die aus 3/4 Thailand und 1/4 China ist. Zurzeit gibt es bei uns halt so ganz klassische Thai-Lunches und zwei chinesische Nudelgerichte, so ein kleiner Wink an meine andere Herkunft letztendlich. Vor einem Jahr oder als wir begonnen haben, vor 5 oder 6 Jahren, war das genau andersrum. Da war das Hauptaugenmerk auf selbstgemachten Nudeln. Hauptsächlich scharf chinesische Nudeln, aber auch natürlich thailändische Nudelgerichte. Dann kamen koreanische Nudelgerichte dazu, weil wir auch koreanische Mitarbeiter haben. Also jeder Mitarbeiter, der da mal so durch die Küche gejagt wurde, musste irgendwie auch sowas beitragen. Und dann war das so ein bisschen eine Zeit lang so ein Querschnitt durch die ostasiatische Nudelkultur, was mir von Anfang an auch so ein Anliegen war, weil ich selber so Schwierigkeiten hatte, hier in Berlin asiatische Nudelgerichte zu finden, die keine Nudelsuppe sind oder gebratene Nudeln. Das sind genau so diese zwei Dinge an Nudelgerichten, die ich nicht sehr schätze. Mhm. Und dazwischen gibt es ja so viel mehr. Also gerade in China, die sind ja da, wo die Nudel ja angeblich auch herkommt. Da gibt es unzählig viele Nudelgerichte dazwischen.
Und du wolltest einfach diese Lücke schließen.
Ich wollte eigentlich nur Essen für mich selber machen.
Fair.
Das ist nein, ehrlich sehr gesagt fair. Fing es damit an, als mein Sohn anfing zu essen und der ist bis heute noch total so Nudel-obsessed, habe ich halt angefangen für ihn alles an, also auch über italienische Pasta, alles, was es an Nudelgerichte gibt, für ihn halt einfach zu kochen, weil das wirklich das Einzige war, was er gegessen hat. Und wenn ich ihm Reis hingestellt habe, das hat er dann so verwehrt, das fand ich sehr kränkend. Und so ist das irgendwie entstanden, dass ich dann halt mehr darüber nachdenken musste, was gibt es, was kann man machen und dann irgendwie nachgeschaut. Und er war auch bei der ersten Recherchereise nach Thailand mit dabei, wo wir uns durch alle Nudelläden in Thailand gemampft haben und hat da schon sehr gut, reviewed.
wenn man so eine
neidisch,
wenn man so eine Thailand
Research in ja, Thailand,
wollte ich gerade sagen, aber ich bin jetzt auch ein bisschen scharf drauf geworden. Wie lang ging die und wie viele Läden hast du so Pi mal Daumen durchprobiert?
Ich glaube, die erste Reise war so 5 Wochen. Da ging es aber auch darum, rauszufinden, wo wir was kaufen können. Also auch an Kitchenware und Besteckschüsseln. Wir haben ja wirklich alles irgendwann in den Container gesteckt und herimportiert. Der Look und das Konzept von dem Laden ist, das soll eigentlich ein Stück aus Bangkok wie rausgeschnitten und in den Kreuzberg reingestellt worden.
Ich bin aber sau gerne im Panda Nudel, genau deswegen. Es ist halt so bunt, es ist lustig, es geht einem gut.
Ja.
Es ist halt wie zu Hause in Bangkok. Ja. 5 Wochen, die zweite war dann irgendwie, glaube ich, 4 Wochen oder so. Und ich weiß nicht, wir haben uns ja einfach überall hingesetzt. So, ich kann das jetzt gar nicht zählen, wie viel wir essen waren.
Aber wenn du es nicht mehr zählen kannst, dann hast du alles richtig gemacht, glaube ich.
Ja, es war übertrieben viel. Übertrieben.
Denk, du bist ja in Thailand geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Kannst du uns mal erzählen, wie das war, in Deutschland aufzuwachsen und wo du aufgewachsen bist?
Ich bin mit 4,5 oder fast 5 nach Deutschland gekommen, weil meine Mutter einen deutschen Mann geheiratet hat. Und die haben in Hessen, in der Nähe von Frankfurt und noch näher an Fulda ran sogar, auf so einem Dorf gewohnt.
Denk, was war das Beste, was es bei euch im Dorf zu essen gab, was man kaufen konnte?
Man konnte da gar nichts kaufen.
Oh mein Gott. Da
gab es aber 3 Zigarettenautomaten, wo die Leute mit dem Auto hingefahren sind, um sich Kippen zu ziehen.
Der Snickers des armen Mannes auf jeden Fall.
Oh, ja.
Denk, was gab es denn bei dir zu Hause zu essen?
Thailändisch. Meine Mutter hat sich dann auch an so deutsche Klassiker gewagt, aber halt überall Knoblauch und Koriander reingemacht. Dann hat meine Stiefoma, meine deutsche Oma, also wegen ihr habe ich so einen Softspot für deutsche Hausmannskost auf jeden Fall. Mm. Auf jeden Fall. Also Sauerkraut geht immer. Wir haben ja so Beschaffungsprobleme gehabt, wenn du sowieso Ausländer bist aus einem Dorf. Die waren ja damals halt gar nicht ausgestattet für nicht deutsche Menschen. Und meine Mutter hat es echt geschafft, so gutes Essen zu machen, weil wir entweder nach Fulda gefahren sind und haben da eingekauft und dann immer in größeren Abständen nach Frankfurt in so einen riesen Asia-Supermarkt. Also kam mir riesig vor, weil ich klein war. Und dann hat sie es immer gehortet und eingefroren und fing dann halt an, Sachen anzubauen. Hinter der Küchenbank waren dann so Töpfe mit einem gemachten, fermentiert sagt man ja heutzutage, Gemüse. Und Blumenkästen, wo dann Ingwer, Galangal, Zitronengras dann irgendwie so rauswucherte. Im Garten gab es dann hinten, weiß ich, im Sommer dann immer so ein Riesenbeet mit Koriander, wo mein Stiefbruder immer, wenn so Wind von hinten kam, hat er dann immer auf der Terrasse gesessen. Weil so Leute, die Koriander gar nicht abhaben können.
Ja, jeder hat diese Person in seinem Leben, in ihrem Leben.
Ja, ich verstehe es nicht.
Man sagt ja, es sei genetisch. Ich weiß
aber
es nicht.
Aber man kann sich auch abtrainieren. Es geht.
Kann man. Ich habe nämlich mal gelesen, dass das, wenn das in der Ernährung von jemandem nicht üblich ist, Koriander, hat das Gehirn sozusagen keine Schublade, wo es diesen Geschmack hinstecken kann, um das für dich zu definieren. Und das ist dann wohl so, dass das Gehirn sagt, komm, ich steck's mal in die Seifenschublade.
Ja.
Und deswegen sagen ja viele, dass...
Das Weil hat mir jetzt gefehlt.
Weil ganz viele Leute sagen, Koriander schmeckt total seifig.
Ja, ja, I know.
Ich versteh's gar nicht.
Nee, ich versteh's
und das
auch
kannst
gar nicht.
Du reprogrammieren, indem du dir das halt immer zuführst. Aber die Leute finden das dann so eklig, dass sie es nicht essen wollen.
Aber sie sollten es einfach machen, weil der Genuss, der diesen Menschen entgeht, ja, nur mal so. Aber okay, ich finde, das war jetzt gerade ein perfekter Moment für eine kleine Überleitung. Wir reden hier von geilen Gerüchen die ganze Zeit und von asiatischen Zutaten. Darüber werden wir noch sehr, sehr viel reden in dieser Folge. Wir würden jetzt gerne erstmal tatsächlich eine Rubrik aus unserem Podcast, nämlich das Spiel, vorgreifen in dieser Folge. Passt auf, die Backstory ist, Per und ich waren so aufgeregt, dass Deng uns heute besucht, dass wir komplett vergessen haben, ein Spiel vorzubereiten. Ups. Dabei haben wir davor noch geredet, geil, dann können wir mit Deng ein Spiel spielen und haben es komplett verpeilt. Glück hatten wir aber, dass Deng vorbereitet war und tatsächlich uns etwas zu snacken mitgebracht hat. Per, kannst du beschreiben, was hier vor uns liegt?
Natürlich, wie die fantastische Gastgeberin, die Deng ist, hat sie uns was mitgebracht. Ich will auch gar nicht tatsächlich erklären, was ist. Das muss ich selber machen. Aber ich glaube, es ist Fried Chicken mit einer Soße. Deng, erzähl mal, was du uns mitgebracht
genau,
hast.
Was ist denn das?
Das Thai Fried Chicken mit einer Soße.
Okay, das ist aber,
ich kann ja nicht sagen, was ist.
Ja, genau. Das ist nämlich sehr wichtig. Deng darf nämlich gerade nicht sagen, was das ist im Detail. Denn das Spiel funktioniert heute nämlich ein kleines bisschen anders in einer improvisierten Version. Und zwar werden Per und ich jetzt sowohl dieses unfassbar geil aussehende.
Es sieht
und
sehr geil aus.
Es ist ich muss mal hier durchatmen. Dieses unfassbar lecker anmutende Chicken und mit dieser fantastischen Soße, die daneben ist, und ein bisschen Reis. Wir werden das gleich tasten. Und wir müssen versuchen zu erraten, was da für Zutaten drin sind. Und zwar, wir haben ja die Köchin dieses Gerichts direkt neben uns sitzen. Das heißt, wir werden sie essen und dann werden wir abwechselnd Zutaten nennen, bis einer eine Zutat nennt, die nicht drin ist.
Und dann ist die Person auch raus.
Dann ist die Person.
Und gewinnt automatisch die andere Person.
Genau, wir haben aber zwei Sachen hier, die identifiziert werden.
Ja, genau, wir haben das Chicken links und dann haben wir die Soße.
Genau.
Also das sind zwei Teile davon.
Genau.
Okay, dann sagen wir mal so, falls dann aus irgendeinem Grund 1-1 stehen würde, dann ist entweder die Schiedsrichterin, die einfach den Call macht, oder sie schießt noch in so eine Tiebreak-Frage rein.
Genau.
Schauen wir mal.
Also Deng ist ja Game Masterin für heute.
Game Masterin.
Genau. Okay, und
ich würde
sagen, zuallererst probieren
können
wir einfach mal ein Stück,
oder? Testen? Können wir testen?
Wir testen jetzt erstmal ein Stück von diesem Chicken.
Hat das einen thailändischen Namen?
Es ist eigentlich, wird es so hergestellt wie das Grillhähnchen, aber ich frye das einfach.
Es schmeckt fantastisch.
I know.
Habe ich nie bezweifelt. Auch mit Soße probieren, Per, ja, ne?
Aber das ist die Soße machen wir separat.
Okay, dann jetzt erstmal nur das Chicken, ja?
Ja. Okay, ich fange an mit Sojasauce.
Aha. Und denk, du musst sagen...
Drin.
What? Es ist keine Sojasauce drin! Was?
Was?
Keine Sojasauce drin.
Nein!
Es ging ja viel zu leicht. Ich habe jetzt schon gewonnen. Ich musste nicht mal was sagen.
The end.
Hättest du mich mal anfangen lassen, Per. Aber hätte ich angefangen, hätte ich Fischsoße gesagt.
Ja, das drin. Stimmt, ja.
Also die schmeckt man wirklich ganz krass raus. So, mal gucken, Per, wie weit ich komme. Ich kann ja trotzdem mal versuchen, ein paar zu nennen.
Lass mal weitermachen. Ich erkenne meinen Defeat an, aber wir machen weiter.
Okay.
Okay, dann sage ich Zucker.
Ja.
Also Salz schon, ne?
Nein.
Nein? Dann ist ganz schön viel Fischsoße drin.
Ja, du kannst ja kein Salz, wenn du Fischsoße benutzt, nein. Salz haben wir es ja.
Okay. Ich bin.
Ich habe nämlich so einen Hot Take.
Weil du was gesehen hast?
Der nee, vielleicht.
Zitronenglas.
Ja.
Ist Koji hier drin?
Nein.
Mann! Ich dachte, weil es so.
Du fancy white boy. Ist da Koji drin?
Mann!
Es ist braun.
Wir haben einfach beide schon so oft verloren.
Aber Soja habe ich ja nur gesagt, wegen der Farbe.
Na.
Knoblauch?
Ja.
Ja. Stimmt! Ja, natürlich. Ja, klar.
Aber wie saudumm. Sojasauce. Ich hätte echt was als Einfaches nehmen sollen. Okay, fein. Was ist es noch in der Marinade, denk? Kriegst du mal die Aufnahme?
Nenn mal noch so die paar großen Zutaten, die wir jetzt gar
Korianderwurzeln, nicht mehr. Austernsoße und weißer Pfeffer.
Ah! Ja,
Austernsoße, da kommt die Farbe her. Scheiße.
Ja, da wäre ich aber auch noch. Also
genau.
Natürlich.
Boah.
Wir machen weiter.
Gut. Korianderwurzel.
Mit der Soße.
Da bin ich immer gespannt.
Okay.
Oh, ich liebe diese Soße. Die ist so krass.
Oh mein Gott.
Das ist dieselbe Soße, die du auch bei den Chicken Rice hast, ne?
Mhm.
Was ja mein absolutes Lieblingsgericht in deinem Laden ist. Ich liebe Chicken and Rice. Das ist einfach so gut.
Ich werde auch Instagram wegen Chicken Rice auch immer hart belästigt. Sorry.
Ja?
Ja, ich glaube, weil halt hauptsächlich natürlich von ostasiatischen Menschen, es gibt ja Chicken Rice, gibt es in Singapur,
genau,
in China und überall. Und es gibt sie halt in Berlin so selten. Und sobald es auf der Karte ist, werde ich halt mit Nachrichten bombardiert. Wie lange noch? Und wann? Und morgen? Und bis wann hast du auf? Und gibt es das noch nächste Woche? Und das ist Wahnsinn. Weil das halt so für viele dann, das höre ich über das Chicken Rice total oft. Und was ich total gerne mag, ist, dass die Leute dann sagen, das ist echt wie zu Hause einfach. Es ist halt so ein Zuhausegefühl.
Okay. Ingwer. Safe, oder?
Ja.
Ja.
Fischsoße.
Nein.
Nein! Get out of town, Per!
Das kann nicht fucking wahr sein. Da ist keine Fischsoße drin.
Nein.
Aber dafür ist auf jeden Fall drin Knoblauch.
Ja.
Scheiße, ey.
Knoblauch kannst du doch immer sagen, Mann.
Ja. Ja. Hier ist übrigens definitiv auch Zitronengras drin.
Nein.
Was? Dann ist es aber Cross-Contamination hier. Dann ist das vom Chicken runtergerutscht oder
das
so.
Das kann sein, oder du denkst, es sieht aus wie Zitronengras.
Okay. Ist da Korianderwurzel?
Ja. Ja, das, also ja. Korianderwurzeln und Korianderblätter.
Mm. Ja. Ist da irgendeine Form von Chili drin?
Ja.
Ja.
Gelbe?
Nee.
Also ganz normale.
Eine grüne.
Nee.
Ganz normale rote, oder?
Also
ganz
normale. Ja,
welche?
Es bleibt auch nicht mehr so viele Farben.
Oh mein Gott.
Rote, frische Chilis sind da drin, genau.
Okay. Ja, wir haben einfach beide das Spiel verloren heute.
Ist da noch so eine Sojabohnenpaste irgendwas?
Genau.
Ja, oder?
Ja, fermentierte Sojabohnenpaste ist es.
Das ist es, geil.
Mhm. War's das?
Das war's. Na, ein bisschen Zucker, aber ihr habt beide verloren, oder was?
Oder wir haben auf jeden Fall beide verloren. Also, du brauchst auch keine Stichwahl mehr zwischen uns zu machen. Es ist egal, wir haben einfach uns beide einfach bis auf die Knochen blamiert. Das war's.
Lass uns mal wieder jemanden hier zu Wort kommen, der wirklich Ahnung hat. So denken.
Ich würde sagen, lass uns mal einen ganz kurzen Breather machen. Wir machen eine ganz kurze Pause, Leute, und wir sind gleich wieder da. Und dann tauchen wir mal wirklich ein in die wirklich spannenden Themen, die unsere Gesellschaft bewegen. Nämlich, was ist der Deal mit Glutamat? Bis gleich. Willkommen zurück bei Imbiss 3000, wo Per Mörling und Arseni Kneifel sich gerade blamiert haben in der letzten Edition des Spiels.
War zu erwarten auch, muss man ja ganz klar sagen.
Hier. Ja, wo unsere
Stargästin... Die zwei Weißbrote glauben, sie
genau
wissen, wie...
Genau, unsere Stargästin Deng hat uns fantastisches frittiertes Chicken mit einer fantastischen Soße serviert und wir haben einfach hart gefällt da drin, die Zutaten darin aufzuzählen. Wollten uns hier wie die Profis fühlen, hat nicht geklappt. Aber... Wir wollen natürlich sprechen über asiatisches Essen mit dir, wo wir schon jemanden da haben, der so gut versiert ist sozusagen in asiatischer Küche. Und ich glaube, in deinem Fall ist es tatsächlich okay zu sagen asiatische Küche und das so ein bisschen in einen Topf zu schmeißen, so ein bisschen, weil du natürlich, wie du uns schon erzählt hast, so, ich sag mal, interdisziplinär arbeitest.
Ja, aber das ist ja, also alles, was ich über chinesische Nudeln weiß, ist ja nicht mal ein Millionstel von dem, was out there ist. Genauso wie wenn ich, weißt du, zwei koreanische Gerichte anbiete und die irgendwie gut machen kann und die mit meinen koreanischen Köchen mache, heißt nichts, dass ich überhaupt über irgendwas Bescheid weiß.
Also finde ich natürlich sehr, sehr löblich, dass du da so dich zurücknimmst. Aber ich glaube, jeder, der schon mal bei dir gegessen hat, wird wissen, dass zumindest du, die sozusagen in der Verantwortung steht, alles, was du auftischt, kommt aus unterschiedlichen Ecken Asiens und schmeckt einfach alles verdammt gut.
Zurzeit ist ja nur thailändisch und chinesische Nudeln.
Siehst du, das sind schon mal zwei.
Siehste.
Just saying.
Russland ist doch auch Asien.
Das kommt drauf an, wie du es definierst. Also wenn das, was meine Oma mir auftischt, asiatische Küche ist, gerne, I'll take it.
Hey, ich hätte eine Frage an dich. Wurdest du eigentlich als Kind irgendwie gemobbt, weil du irgendwie russische Sachen in die Schule mitgeholt hast?
Okay, pass auf. Ich wurde jetzt nicht gemobbt, würde ich sagen. Aber man hat schon gemerkt, dass zu Hause anders gegessen wird bei mir als bei vielen meiner doch sehr intensiv deutschen Mitschüler. Ja, also es war auch tatsächlich so, dass wenn Leute zu mir nach Hause kamen, haben sie gesagt, oh, bei euch riecht's anders, bei euch riecht's irgendwie russisch. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, was heißt denn russisch? Und dann meinte ein Kumpel von mir, ja, es riecht nach Holz und Fett. Habe ich nicht verstanden.
Bei mir war es überhaupt nicht. Ich gehöre tatsächlich wahrscheinlich zu den privilegiertesten Einwanderern, die es gibt. Also ein weißer, schwedischer Dude. So, also viel privilegierter kann man als Einwanderer
du gehörst zu den
nicht
vier
unbedingt sein. Es war jetzt nicht so, dass Leute zu mir kamen so, hier riecht es nach Schöppeler. Das ist ja fürchterlich so. Nein.
Es gibt sehr wenige, sage ich mal, Ethnien, die weißer sind als Deutsche und dann reinkommen, sozusagen von der anderen Seite kommen. You did it.
So ist es. Denk, wie war das bei dir damals? Was hast du als Pausenbrot in die Schule mitbekommen?
Naja, ich habe mir dann irgendwann auch nur Pausenbrote, ist jetzt nicht so, dass ich so Bento-Boxen-mäßig Sachen mitgenommen habe, aber ich hatte dann auch Essensreste dabei. Oder was ich total gerne mochte, was auch, glaube ich, für Erwachsene sehr advanced ist zu essen, ist so fermentierte Wurst aus rohem Schweinefleisch mit Knoblauch und Chili, was meine Mutter selber gemacht hat.
Oh, also quasi die thailändische Wurst.
Genau, diese, die thailändische fermentierte saure Wurst so aus dem Norden.
Die richtig gut ist.
Und die hast du in die Schule mitbekommen.
Ja, in die Schule.
Und wie haben deine Mitschüler reagiert, wenn du deine Pausenbox aufgemacht
hast?
Die waren richtig angewidert.
Also sobald die Box irgendwie aufging, war halt irgendwie Flucht angesagt.
War das anstrengend für dich? Oder hast du gesagt so, hey, fuck it. Hey,
ich esse das. Gegessen habe ich ja trotzdem, hast du Hunger. Aber ja, cool war es halt natürlich nicht, weil du natürlich, wenn du sowieso, dein gesamtes Sein halt anders ist. Also nicht nur, dass du anders aussiehst, sondern du riechst irgendwie anders. Und alles an dir ist anders, dein Essen ist anders. Bist du ja hauptsächlich als Kind und Jugendlicher damit beschäftigt, dich total zu assimilieren und letztendlich irgendwie so sich so einzufügen, dass man halt nicht ständig auffällt. Was halt natürlich nicht funktioniert, weil ich mir ja keine Tüte über den Kopf ziehen kann. Und dementsprechend habe ich dann halt auch von meiner Mutter gefordert, mir richtige Pausenbrote zu machen. Also es heißt, das schlabbrige, geschnittene, braune Brot mit dann dieser ganz lieblosen Salami drauf. Und das habe ich dann immer mitgenommen, damit ich was Normales dabei habe, was ich aber dann letztendlich mal weggeworfen habe, weil es einfach nicht gut ist. Und dann war das auch immer so, es gab ja keine anderen Ausländerkinder zu dem Zeitpunkt. Und wenn ich dann zu Besuch abends war bei anderen Kindern und dann gab es Abendessen und dann steht da halt irgendwie nur halt Wurst und Käse und Brot und Butter auf dem Tisch und ich denke mir,
wo ist das Abendessen?
Ich gebe die Vorspeise.
Genau, das habe ich auch gedacht. Genau, das habe ich auch gedacht.
Wo ist es vom Essen?
Wo kommt das richtige Essen? Also völlig normal. Und
warte mal, darf ich fragen, und wie war es dann, wenn andere Kinder mal zu dir nach Hause kamen und dann gab es bei euch einfach mal...
Also erstens mal kamen nicht so viele Kinder zu mir nach Hause, weil ich mich natürlich für mein Zuhause, für meine Familie und für das Essen wahnsinnig geschämt habe. Es war natürlich, ich hatte ja auch nichts. Was soll ich denen anbieten? Irgendwie fermentierten Kohl und rohe Würste. Aber wir hatten halt nie viel Geld. Also ich hatte jetzt nicht kistenweise Spielzeug, womit man sich irgendwie befassen kann. Ich war eher diejenige, die halt zu anderen nach Hause wollte, weil die Mädels halt da 5 Kisten Barbie rumstehen haben, was ich nicht habe.
Krass, also mir war es zwar nie unangenehm, andere zu mir nach Hause mitzunehmen, aber ich hatte auf jeden Fall Kumpels, zu denen ich sehr gerne gegangen bin, weil es bei denen Salami gab und bei mir nie. Das war jetzt aber weniger eine kulturelle Sache, weil Russland hat durchaus auch so salamiartige Sachen. Aber ich glaube, meine Mom fand das einfach besonders ungesund und hat einfach beschlossen, bei uns zu Hause gibt es keine Salami. Per, was war bei dir mal in der Pausenbox drin?
Ich war ja der Jüngste von 3 Geschwistern und meine Mutter hat sich auch einfach krass assimiliert an das Deutsche. Es gab auch Brot und es gab
war
einfach...
War schwer, sich auch zu assimilieren für sie, oder?
Nein, überhaupt nicht. wirklich. Und bei mir war es einfach so, bei uns gab es halt genau, also Schöpfhüller, es gab halt so viel so Fisch, Lachs, was es damals natürlich auch im Dorf, in Rheinland-Pfalz überhaupt nicht gab. Das war sau merkwürdig und mein Vater hat tatsächlich jeden Herbst Elche gejagt in Schweden. True story. Und kam halt nach Hause mit so 3 Kühlboxen mit Elche. Fleisch. Und das haben wir zu Hause gekocht. Und das fanden sich alle Deutschen wahnsinnig exotic. Ja. Und fanden es eigentlich nur gut. Und wir natürlich wollten zu uns nach Hause kommen und wollten das essen. So.
Ja. Mhm.
Aber, ja. Aber ich meine, du bist ja Mitgründerin der Smells Like Gemeinschaft und es ist ja ein bisschen auf diesem Thema baut. Erzähl uns mal davon.
Also Drahtzieherin ist tatsächlich Kavita, die hat mich angequatscht mit dieser Idee, einen Raum und eine Plattform für Menschen zu bieten, die halt BPOC sind, also bricht alle nicht-weißen Menschen letztendlich an, die gerne Leben und Leid über Essen teilen oder kommunizieren. Also wir sind jetzt nicht nur Foodproduzenten oder Gastronomen, sondern halt wirklich à la Couleur. Und was ja bei sozusagen Ausländern ja ganz oft ist, dass man sich, wenn man im Ausland ist, anfängt, sich viel mit dem Essen aus seiner eigenen Heimat zu befassen, weil man dadurch versucht, so ein Stück Heimweh zu heilen oder sich ein Stück zu Hause in die fremde Stadt zu holen. Und das sind halt natürlich auch total tolle Geschichten immer. Keine Ahnung, wie viele Leute wir jetzt sind, 60, 70 oder so. Treffen uns nicht alle, aber es gibt dann so kleine Veranstaltungen, die dann so thematisch aufbereitet werden. Es ist ganz viel... Hauptsächlich eigentlich ein geschützter Raum für Menschen, um uns auszutauschen. Dadurch, dass viele Gastro- und Ernährungsleute dabei sind, die dann auch wieder in größeren Feldern arbeiten, versuchen wir natürlich auch ein Netzwerk zu bilden, auszuhelfen. Viele, die dann versuchen, selber Essen herstellen zu wollen, Essen kochen zu wollen oder vertreiben zu wollen, versuchen wir irgendwie eine Basis oder zu vernetzen, dass sie irgendwie damit anfangen können. Also bei mir kann jeder... der sich als Gastronom und Koch versuchen möchte, gerne immer bei mir Pop-Ups machen für umsonst, damit sie merken, dass das kein Spaß ist. Und das ist ganz schön. Das ist diese ganzen verschiedenen Lebenserfahrungen aus so vielen Kulturen. Das ist super spannend. Und es gibt so viele Parallelen auch mit diesem Pausenbrot, mit diesem Abendessen. Also es gibt Einwandererkinder und aber auch Expats in dieser Gruppe. So.
Aber kannst du noch mal ein bisschen auf den Namen eingehen? Was ist sozusagen der verbindende Gedanke?
Ich glaube, etwas, was uns alle verbindet, ist, dass man halt auch immer so blöd angequatscht wird, wie man halt so riecht. Ja, also gerade auch so als Migrantenkind war halt immer so, du riechst aber komisch oder warum riecht dein Essen so komisch? Also smells like riecht nach Punkt, Punkt, Punkt.
Irgendwas halt.
Genau, irgendwas.
Ja. Es ist auch gar nicht so relevant, wonach. Es ist die Tatsache, dass Leute finden, dass du nach etwas riechst, oder?
Genau. Und das ist halt natürlich hauptsächlich Essen, klar. Also
ja, natürlich.
Ich bin ja nicht an der Tanke aufgewachsen. Neben der Tanksäule. Aber der Geruch ist halt natürlich auch immer gleichzeitig was total Beschämendes, was halt total absurd ist. Weil wir natürlich als Mensch oder gerade als, wenn, ich habe jetzt einen Teenager zu Hause und rede auch mit Teenager-Eltern, wo ich irgendwie merke, wir leben in einer Gesellschaft, wo alles irgendwie am besten aalglatt und geruchsfrei sein muss. Ja, und so kriegst du es ja auch beigebracht. Und wenn du dann irgendwie ständig aus Brot geschmiert bekommst, du riechst aber so und so, du riechst oder so und so, fühlt man sich halt einfach nicht richtig und auch dreckig irgendwie, ja. Sagt ja keiner zum Deutschen, du riechst aber nach Kartoffel.
weißt du? Sollte man.
Das wollte ich gerne.
Ja, das hat immer was Beschämendes mit sich und dadurch verliert man auch so seine eigene Haftung und Identität, wenn du dich für deine eigene Kultur schämst, wenn die halt immer so als beschämend oder dreckig oder riechend irgendwie wahrgenommen.
Finde ich krass. Also das Wort Scham ist jetzt schon mehrfach gefallen. Und es ist ja eigentlich, Scham ist schon ein relativ starkes Gefühl. Und dass so viele Dinge für dich, die einfach eigentlich dein Zuhause sind, sei es dein Essen oder deine Wohnung oder so, dass du die mit Scham verbindest, ist natürlich ganz schön unfair. Weil irgendwie du schämst dich für Dinge, für die sich ein Kind, was sozusagen dem Durchschnitt entspricht, einfach nicht schämen würde, niemals.
Ja, aber das ist natürlich, wenn du in einer weißen Mehrheitsgesellschaft aufwächst. Und Normalität ist so das höchste Gut von einem Kind, also sich anpassen, so zu sein wie die coolsten Kinder. Und wenn die coolsten Kinder halt reiche, weiße Kids sind, willst du natürlich auch so sein. Geruchlose.
Und geruchlose Zombies und SUVs.
Findest du, das hat eigentlich nachgelassen mit der Zeit? Und wenn ja, dann wann?
Ich glaube, ich habe einen ganz guten Job darin gemacht, mich anzupassen oder halt Verteidigungsmechanismen zu entwickeln, so dass ich nicht mehr so angreifbar bin für andere Kinder und Jugendliche. Was aber heißt, dass ich mich ganz, ganz weit von meiner eigenen Kultur und von meiner Herkunft entfernen musste. Also auch sprachlich und kulturell sowieso. Und das dann einfach so weggepackt habe. Als junger Mensch kannst du das gar nicht als Mehrgewinn ansehen, weil du denkst eher, das ist eine Last. Und das habe ich eine Weile gut gemacht, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, ich habe so viel Lebensenergie darin schon verschwendet, mich für Dinge zu schämen, die ich sowieso nicht ändern kann. Das ist jetzt aufgebraucht. Dafür sind die Ressourcen in mir halt einfach total. Die Bank ist leer, sozusagen. Und klar, das mit der Scham hat natürlich aufgehört, als ich nach Berlin gekommen bin, wo ich mehr Menschen getroffen habe, die mir zurückreflektiert haben oder mir auch gesagt haben, was für ein Mehrgewinn das ist, natürlich eine andere Herkunft zu haben. Und dass es eigentlich für dich als gewachsene Person nötig ist, das wieder mit dir zu verbinden. Weil sonst bist du ja jemand anders. Und die ganzen Jahre, wo ich damit verbracht habe, eigentlich ein weißer Mensch zu sein, ja, die kriege ich nicht mehr zurück.
Krass, also wir werden gleich bestimmt noch ganz schön viel auf dieses Thema zu sprechen kommen. Ich würde aber jetzt gerne sozusagen einen kleinen Protagonisten für die Folge einführen. Und zwar ist es keine Person, sondern es ist eine Zutat. Und zwar eine Zutat, die natürlich irgendwie nicht wegzudenken ist aus dem ganzen Diskurs um asiatische Küche und teilweise auch um ja falsche oder kontroverse Wahrnehmungen der asiatischen Küche. Und zwar natürlich geht es um das Glutamat. Das Mononatriumglutamat, das geliebte und gleichzeitig gefürchtete Pulver, sage ich mal, das kristalline Pulver. Bevor wir jetzt über MSG bzw. Mononatriumglutamat oder MSG, das ist natürlich die Abkürzung für die englische Bezeichnung davon, Monosodium Glutamate. Und bevor wir darüber reden, wollen wir natürlich erstmal unsere Inhouse-Lebensmittelchemikerin Victoria Ganz fragen. Victoria, was bitte ist eigentlich Glutamat?
Glutamat, das ist für die einen ein verpönter Geschmacksverstärker und Angstmacher. Für mich ist es aber eine zutiefst unverstandene Aminosäure. Aber erstmal wieder ein paar Basics. Aminosäuren sind die Grundlage dafür, dass wir hier diesen Podcast überhaupt hören können. Denn ohne Aminosäuren kein Leben und auch kein Imbiss 3000. Sie sind winzige Moleküle, aus denen Proteine gebaut werden können. Und Proteine machen so ziemlich alles in unserem Körper. Sie geben uns unsere Form, versorgen uns mit Sauerstoff und helfen uns momentan bei der Abwehr von Covid-19. Von diesen Proteinbausteinen gibt es 20 verschiedene. Und eine davon ist die Glutaminsäure. Glutaminsäure gehört zu den nicht essentiellen Aminosäuren. Das heißt, unser Körper kann sie ganz einfach im DIY-Stil selbst herstellen und ist nicht darauf angewiesen, dass wir Suppen mit Hefeextrakt löffeln. Wir brauchen Glutaminsäure zum Beispiel, damit unsere Nervenzellen sich gut verständigen können. Der vermeintlich böse, eineiige Zwilling von Glutamat ist der Zusatzstoff Mononatriumglutamat. Der ist chemisch identisch mit dem körpereigenen Stoff. Zu kaufen gibt es ihn als weißes Salz, das erstmal nach nichts riecht und eher nach fader Hühnerbrühe schmeckt. Entdeckt hat das Zeug übrigens ein japanischer Chemieprofessor, der sich irgendwann mal fragte, warum die Suppe mit Seitan eigentlich so extrem gut schmeckt.
So, ihr Hater, da habt ihr es. Glutamat bzw. Glutaminsäure kommt nicht nur im Körper vor, nein, wir brauchen sie zum Leben.
Habe ich das jetzt nicht verstanden? Glutamat hilft gegen Covid-19? Das war ich. Das habe ich jetzt rausgehört.
Ich habe mich heute boostern lassen beim Chinamann. So. Nee, aber mal Jokes aside, Deng, gab es bei euch zu Hause ein Döschen mit Glutamat?
Nein.
Gab es wirklich nicht?
Nein.
Hast du heutzutage ein Döschen mit Glutamat zu Hause?
Immer in der Tasche.
Wirklich?
Nee, habe ich nicht. Ich kann ehrlich gesagt ich kann das nicht dosieren. Aber wir haben was im Laden, da benutzen wir eine vegane Austernsoße, die eine Shiitake-Gemüsesoße ist. Und da ist definitiv Glutamat drin.
Also du hast keine Angst davor?
Ich habe keine Angst davor. Ich finde es auch nicht so schlimm. Ich glaube, warum ich es selber nicht benutze, war, ich kann mich erinnern, da war ich, keine Ahnung, 4 oder so in Bangkok und bei unseren Nachbarn im Haus. Und da war ein Topf mit so einem glitzernden weißen Pulver drin. Ich dachte, es ist Zucker. Und mache halt meinen Finger nass und tunk das rein. Es war halt richtig viel. Und ich weiß noch genau, wie das schmeckt. Und habe den Finger abgeleckt und dann war das halt Glutamat. Das ist richtig eklig, wenn du dir so einen Löffel richtig reinsteckst. Das ist nicht gut.
Es ist nicht gut. Ich kannte ja Glutamat immer nur als Zutat, die irgendwo hinten drauf steht. Geschmacksverstärker Mononatriumglutamat. Dann habe ich mir das irgendwann mal, das war vor Ewigkeit, vor 15 Jahren oder so, habe ich das irgendwo mal aufgetrieben, wahrscheinlich im Asialaden oder so. Und dann dachte ich mir so, geil, Glutamat ist ja ein Geschmacksverstärker. Das heißt, man packt es auf irgendwas rauf und dann schmeckt es intensiver. Und wo habe ich es raufgepackt? Auf ein Stück Schokolade. Und ich dachte, das schmeckt jetzt bestimmt noch krasser. Und dann habe ich halt ein Stück Schokolade mit MSG gegessen. Und das war das erste Mal. Und dann habe ich wirklich 5 bis 10 Jahre safe komplett die Finger davon gelassen. Weil ich dachte, das ist the nastiest shit alive.
Es ist eklig.
Also, und es hat dann einfach mega lange gedauert, bis ich gecheckt habe, was Glutamat eigentlich ist. Und das bringt uns jetzt auch gleich zum nächsten Block, weil Glutamat ist ja eigentlich ein Bestandteil, ein Baustein von einem Geschmackssinn, von Umami. Von Umami. Man hört dieses Wort überall, ist halt so total overhyped gerade, Marketing und was auch immer, alle reden drüber, Umami. Und Glutamat ist eben so, wie Salzigkeit hervorruft, ruft Glutamat Umami hervor. Und das lassen wir uns auch gleich nochmal erklären, weil was wichtig zu wissen ist, ist, nicht nur Glutamat ist Umami. Victoria, klär uns mal darüber auf.
Wer keine Fertiggerichte zu Hause hat und daher denkt, er lebt ein glutamatfreies Leben, den muss ich hier leider enttäuschen. Glutamat ist nämlich ganz natürlich in einer ganzen Menge leckerer Lebensmittel enthalten. Und das war für die Entwicklung des Menschen auch enorm wichtig. Ob Tomaten, Käse, Algen, Fleisch, Sojasauce, Fisch oder Ei, in vielen tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln ist Glutamat enthalten. Die Spitzenreiter sind Parmesan, Roquefort-Käse und Sojasauce. Hinter dem Glutamat steckt also die entscheidende Leckernis der asiatischen und italienischen Küche. Denn wenn Sojasauce oder passierte Tomaten unsere Zunge berühren, ist Umami in the house. Umami ist der fünfte Geschmackssinn und wurde auch von diesem japanischen Chemieprofessor entdeckt, der sich ja die Frage stellte, warum die Suppe so lecker ist, und heißt übersetzt so viel wie wohlschmecken. Und wir können es schmecken, wenn ein Lebensmittel mit freiem Glutamat unsere Zunge berührt. Auf der haben wir nämlich nicht nur Landebahn für süß, salzig, sauer und bitter, sondern auch für Glutamat. Umami kann aber noch mehr als nur gut schmecken. Es verringert auch den Bittergeschmack. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich finde, dass Glutamat leider oft komplett unverstanden ist.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Parmesan, das hätte ich auch gewusst. Roquefort-Käse ist, ganz ehrlich, sehr weit unten auf der Liste der Käse, die ich mag. Ganz, ganz
same,
schlecht.
Same.
Deshalb, no idea. Sojasauce ganz weit oben. Wisst ihr, wo noch Umami und Glutamat drin ist? Und zwar in ganz schön großer Menge. In Muttermilch. Das bedeutet, dass eine der ersten Dinge, die wir alle zu uns genommen haben, eine richtig dicke, fette Ladung Glutamat
Sinn.
War.
Macht Sinn, macht Sinn.
Ja? Also hooked from day one. Denk, wenn wir hier schon vom Thema Umami sprechen, wann hast du eigentlich Umami als Geschmacksrichtung registriert? Du bist ja wahrscheinlich nicht als gute Köchin geboren, sondern bist es irgendwann geworden im Leben.
Auf jeden Fall Kartoffelchips. Obsessed.
Ich habe ja zum Beispiel eine Zeit lang in China gelebt und da halt auch die Sprache gelernt. Und da ist es zum Beispiel so, dass rein auf sprachlicher Ebene gibt es ein Wort für salzig und dann gibt es ein Wort für Umami. Und das ist halt überhaupt nicht dasselbe. Könnte man auf Deutsch auch sagen, dass wir das Wort herzhaft haben und salzig. Aber ich finde, da ist auch nicht ganz jeder sich bewusst, wo genau die Linie verläuft. Deshalb würde mich interessieren, ob du jemals zum Beispiel beim Aufwachsen schon irgendwie eine Art Trennung, ob das jetzt so super aktiv war oder eher unterbewusst, ob du das schon mal irgendwie trennen konntest. Oder war für dich einfach herzhaft eins?
Also herzhaft sowieso immer. Ich bin so gar kein Süßkram-Esser.
Yes.
Aber das ist ja sowieso, das kannst du in der thailändischen Küche, und gerade meine Mutter oder die Familie mütterlicherseits ist aus dem Norden. Mhm. Und da gibt es keine eine Geschmacksrichtung in Thailand, weißt du? Alles ist immer so, das ist halt in so einem, kann man sich als Raster vorstellen, das ist irgendwie sauer, süß, salzig, sauer, süß, salzig und scharf.
Oh.
Und das sind immer diese Komponenten, die in der thailändischen Küche so zusammengeführt werden, dass alles immer ausgleichend ist. Also nichts ist immer nur salzig, nichts ist immer, auch thailändische Desserts sind nicht immer nur süß, weil dann machen die salzige Kokosnusscreme
so
drauf.
Oh,
und dann,
ich liebe Thai-Desserts.
Und aus dem Norden kommt noch hinzu, auch der persönliche Geschmack meiner Mutter ist halt sehr sauer. Mm. Echt noch extra viele Mettensaften. Mm-hmm. Deswegen kann ich das anhand der Küche nicht festmachen.
Was habt ihr denn zum Kochen reingemacht oder was machst du gerne zum Kochen rein? Du meintest ja, du benutzt gar nicht so viel Glutamat selbst, aber was würdest du reinmachen, um Umami hervorzurufen? Was
auf jeden Fall immer Fischsoße. Im Laden geht es leider nicht, weil wir viel versuchen, vegan zu machen.
Okay.
Leider nicht, aber sonst meine frühesten Erinnerungen sind auf jeden Fall Reis mit Fischsoße und Spiegelei.
Oh.
Ja, oder Maggi.
Ja.
Maggi. Und das ist immer noch, ich meine, Ei und Maggi, das ist ja wohl die Königskombo, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ich will sagen, Fischsoße macht mehr Sinn, es schmeckt besser, wenn es eine gute Fischsoße ist. Aber
wenn es ein gutes Maggi ist.
Gibt ja nur eins quasi.
Nee,
ja.
Die ist tatsächlich von Land zu Land anders, die Rezeptur.
Auf jeden Fall, ich finde die thailändische Maggi natürlich am geilsten.
Okay, fair.
Und das Krasseste daran ist, Maggi ist ja 100% akzeptiert in Deutschland, nicht wahr?
Ja,
keiner würde sagen, ja, Maggi ist schlimm, ne?
Nein.
Und genau.
Gesund.
Genau, so Maggi ist gesund. Ja. Maggi ist gesund. Ein Maggi am
was? Teil einer ausgeglichenen Diät.
Ja, wirklich. Kann man sich schön auf sein Nutella-Brot noch träufeln für eine ausgewogene Mahlzeit, Brotzeit, ne? Aber genau, und da beschwert sich ganz sicher keiner drüber. Ebenso wenig über das, kennt ihr Fondorsalz?
Ja, egal. Ja,
Fondorsalz?
Fondorsalz, das ist so ein, das kennen nicht alle. Das ist so ein Salz mit gelber Färbung. Es ist einfach Salz mit Glutamat.
Das ist wie Gemüsebrühe eigentlich, ne?
Ja, nur dass nicht mal nach Gemüse versucht zu schmecken.
Schmeckt dann halt immer nach Fondor.
Ja, genau, Fondor schmeckt einfach nach Fondor. Es ist wirklich wie so ein Brühenpulver. Es ist aber voll mit MSG natürlich. Ob es jetzt Maggi-Soße ist oder Fondorsalz, beides voll mit MSG. Alle Deutschen finden es okay. Kaum gehst du aber in ein asiatisches Restaurant und da kocht einer mit Glutamat, dann so, nee, oh mein Gott. Und dann bitte beim Bestellen sagen sie noch, können Sie bitte ohne Glutamat machen und so weiter. Denk, bist du damit jemals konfrontiert worden mit so Glutamat-Hate? Hast du jemals sowas abbekommen?
Ich glaube, einmal, weil jemand unverträglich ist und einmal, glaube ich, hat eine Frau gefragt, ob irgendwo Glutamat ist.
Was, jemand kam zu dir und meinte so, ich vertrage kein Glutamat. Mm. Klassik. Aber ist dir doch, also noch schlimmer als Koriander, ne? Diesen, ja. Ich vertrage kein Glutamat. Da will ich immer so wie Kopfschmerzen. Hey, fuck you. Hau ab.
Ja.
Da zurückfragen. Das heißt, du hast auf deiner Karte ja nicht stehen, so, wir kochen ohne Glutamat, ohne Geschmacksverstärker, ne?
Nee.
Weil es das ja, ich glaube, viele chinesische und thailändische Gastronomen gefühlt in Deutschland fühlen sich ja gezwungen, das auf ihre Speisekarten zu schreiben. Oder hier ja, drüben.
Hier die Straße runter. Hier die Straße runter.
Da steht sogar auf der fucking Markise. Ja. Also vor dem Laden, ganz groß drauf.
Ohne Glutamat.
Haben die sich das auf die Markise drucken lassen?
Ja, das steht auf der Markise und ich glaube auch auf dem Fenster nochmal. Also es ist so richtig prominent. Wir nutzen kein Glutamat. Wie so ein Qualitätsaushängeschild. Ich bin übrigens aus diesem Grund nicht einmal zu diesem Plan gegangen.
Aber es ist unglaublich. Ich finde, das sagt so viel aus. Ja. Aus einer großen Gründe, warum wir, glaube ich, auch über dieses Thema reden müssen, dass das einfach normal ist.
Ja.
Dass einfach keiner zuckt, wenn so irgendein chinesischer Gastronom fühlt sich gezwungen, das auf seine Markise zu drucken.
Ja. Stell dir mal vor, du fährst halt zu irgendeinem guten Hausmannskostladen und steht da so, bei uns strictly no Maggi oder sowas. Das würde doch keiner machen. Und deshalb haben wir jetzt aber mal Victoria gefragt, ist diese Angst eigentlich berechtigt? Ist Glutamat wirklich so schlecht für die Gesundheit, Victoria? Wir kennen die Antwort schon.
Also, wenn ich Glutamat wäre, würde ich mir eine einsame Insel suchen. So viele Vorwürfe, die ich mir permanent anhören muss. Dabei ist Glutamat eher unbedenklich, aber natürlich nur, wenn wir es in Maßen zu uns nehmen. Angefangen hat das ganze Shaming mit einem Arzt, der in den 60er Jahren darüber berichtete, dass es ihm nach chinesischem Essen nicht gut ging. Das Ganze machte dann als China-Restaurant-Syndrom die Runde. Dass Glutamat daran schuld ist, wurde aber nie belegt. Weil Glutamat aber im Kopf so eine wichtige Rolle spielt, hatte man Angst, dass der Zusatzstoff Glutamat bei uns im Oberstübchen einiges kaputt macht. Doch das passiert üblicherweise nicht. Wir haben da im Kopf so eine Art Schranke und die lässt nicht alle Stoffe in unserem Kopf. Und Glutamat aus dem Fertiggericht kommt dann nicht so einfach durch. Es wird im Darm zerlegt und nur ein Teil gelangt ins Blut. Hier geht es mal wieder um die Dosis. Wenn ich mir eine große Menge Glutamat direkt ins Blut spritze, ist das sicher keine gute Idee und kann natürlich zu Schäden führen. Und in einem Bericht der Europäischen Lebensmittelbehörde, der EFSA, zu Glutamat wurde festgestellt, dass wir in Europa sehr viel Glutamat zu uns nehmen, was zu Kopfschmerzen, erhöhtem Blutdruck oder steigendem Insulinspiegel führen könnte. Aber erstmal keine Panik. Der Trick dagegen ist, weniger Fertigprodukte essen und eher selbst kochen. Denn das Gute ist, dass wir Geschmacksverstärker relativ gut vermeiden können. Wer auf Glutamate verzichten will, schaut einfach auf die Packung oder im Restaurant auf die Karte. Da muss es nämlich als Zusatzstoff draufstehen. Und ihr erinnert euch ja vielleicht noch dran, in Hefeextrakt ist auch Glutaminsäure. Das heißt, auch wenn in einer Tütensuppe Hefeextrakt ist, nehmt ihr darüber Glutamat auf.
Ja, krass. Dann wird es wahrscheinlich doch nichts mit meinem Glutamat-Booster-Shot heute. Das ist angeblich doch nicht so gut, wie ich dachte. Aber ey, das war jetzt die Schwarz-auf-Weiß-Variante vom Podcast. Unsere Inhouse-Lebensmittelchemikerin Victoria Ganz hat es hier bestätigt. Wenn man sich nicht intravenös spritzt, ist Glutamat komplett fein. Und ich glaube, das ist für dieses Segment jetzt auch erstmal ein gutes Schlussstatement. Ich würde sagen, wir machen noch ein kurzes Päuschen und dann holen wir uns das ab, wofür wir doch alle eigentlich wirklich hier sind. Und zwar ein paar Tipps zum geilen Homecooking Fondant.
Glutamat.
Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück bei Imbiss 3000. Wir sitzen hier mit Deng Kam Lau aus dem Panda-Nudel in Kreuzberg. Und wir kommen endlich zu dem Segment, wo uns Deng ein bisschen sagt, wie wir unser Home-Cooking-Game aufs nächste Niveau bringen können. Ich glaube, jeder gefühlt heute in Deutschland hat mal zu Hause asiatisch, nennen wir es mal, gekocht. Sich wahnsinnig generell. Vor allem natürlich mit Inspiration aus dem südostasiatischen Raum. Und ich glaube, da wird einiges falsch gemacht gefühlt. Und deswegen sind wir heute hier.
Wir kommen gleich zu dir, Deng. Aber Per, darf ich fragen, was war das erste, kannst du dich erinnern, was war das erste asiatische Gericht, was du mal probiert hast zu kochen?
Zu Hause?
Ja.
Weißt du, an was ich denke? Was meine Mutter gemacht hat? Meine Mutter hat ja jetzt wirklich nicht asiatisch gekocht. Also Aha. Meine Mutter, ihr wirklich, Haus hat zu Hause wirklich gearbeitet und gekocht, wirklich uns toll bekocht so. Aber es war halt oft sehr einfach. Damals gab, wisst ihr noch, diese Uncle Ben's Fertiggerichte?
Weißt du?
Da gab's mal so, da gab's mal Uncle Ben's süß-sauer.
Ja.
Weißt du? Und diese süß-sauren Sachen, das war so ein bisschen meine erste Connection Richtung asiatische / chinesische Küche. Und das gab's dann oft zu Hause. Und deswegen habe ich dann danach angefangen, so auch, so, oh, lass uns mal zum Chinesen gehen und halt dort süß-sauer bestellt.
Oh ja.
So ein bisschen diese erste Einstiegsdroge, ne?
Ey, ich bin früher, aus irgendeinem Grund sind wir mit der Family immer so um die Weihnachtszeit rum, chinesisch essen gegangen, keine Ahnung warum. Und dann immer in so ein chinesisches, so ein richtig so Trash, also auch fancy gemachtes, aber eigentlich ist es halt trashiges chinesisches Restaurant mit den ganzen Pavillons.
Gab's
und mit
Buffet
der ganzen
auch?
Natürlich.
Hey, das ist doch nicht trashig.
Chic. Chic, genau.
Chic, okay. Okay, it's a new chic. Auf jeden Fall habe ich habe mir immer die Peking-Ente bestellt, die überhaupt gar nichts mit Peking-Ente zu tun hatte. So einfach nur Ente cross, ja. Mit tatsächlich mit so einem deutschen Chop Suey, mit so halt so Bambussprossen und den Sojasprossen, die überhaupt gar keine Sojasprossen sind. Wo kommt das eigentlich her? Und das fand ich so geil. Das fand ich so geil als Kind. Diesen Reis mit dieser frittierten Ente und diesem Chop Suey-Gemüse mit der Stärke angedickt. Das fand ich mega exotisch und mega lecker. Aber das erste, was ich selber gekocht habe, war eine richtig fürchterliche Tom Kha Gai-Suppe. Aber also, sie war halt schlecht.
Warum?
Warum sie schlecht war? Ja. Weil ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, was ich da tue. Ich habe irgendwelche Teesiebe benutzt, um das Gemüse abzuneigen. Also, ob das jetzt Ingwer oder Galangal ist oder so, ich hatte einfach keine Ahnung. Für mich war das dasselbe. Ich habe einfach wirklich nur blind und stur dieses Rezept nachgemacht und alles viel zu lange gekocht. Es war alles Matsch. Ich war trotzdem stolz wie Oscar. Und es hat ziemlich geil geschmeckt. Also, für damals hat es ziemlich geil geschmeckt, trotzdem.
Du bist ja wenigstens in Berlin aufgewachsen, ne?
Ja.
Also bei mir gab es noch nicht mal einen Dönerladen damals.
Und
damals, wie Deng schon gesagt hat, bei mir auch im Dorf Spar gab es natürlich auch keine Asie-Ecke, also auf keinen Fall. Da hat sich natürlich einiges getan in den letzten Jahren. Heutzutage bekommt man in vielen Supermärkten eine okay Auswahl an Zutaten, die man mit denen auch kochen kann. Deng, wenn wir mal wirklich über Zutaten reden, wenn wir mal so auch zum Beispiel in den Termen unterbewertet und überbewertet reden, gibt es Zutaten, die benutzt werden oder vielleicht Soßen, wo du sagen würdest, die sind eigentlich krass überbewertet, die werden so eigentlich gar nicht benutzt, wie sie heute zum Beispiel in deutschen Küchen benutzt werden?
Ich würde sagen, was ich problematisch finde, ist das Miso-Everything zurzeit.
Ja? Findest du Miso ist overhyped?
Ja, total. Also so wie es gibt Miso-Brot, Miso-Butter, Miso-Eiscreme. Also nur hier, ja. Genauso wie man auf einmal Matcha entdeckt hat, irgendwie vor 2 Jahren das überall reingeknallt hat. Und nichts davon finde ich ehrlich gesagt gut.
Das Miso ist schon wahr, ne? Es ist schon ein bisschen
Miso ist natürlich geil, aber es ist ja...
Vor allem so Fine Dining-Läden bekommst du genau, wie du sagst, so eine Miso-Butter und so. Es ist tatsächlich wahr, bin ich voll bei dir. Das ist da einfach manchmal ein bisschen zu viel.
Ist too much, ja?
Was ich mich mal frage, was ich auch selber als Student in unglaublichen Massen weggehauen habe, war diese Sweet Chili Soße. Kennst ihr die?
Oh,
diese abgefüllte, sausüße, bappige, leicht scharfe Soße.
Ja.
Was ich mich mal gefragt habe, ist das etwas, was hier im Westen erfunden wurde oder gibt es das in der Version auch zum Beispiel in Thailand?
Gibt's auch. Ich glaube, das, was du kennst, ist halt natürlich so geschmacklich ein bisschen abgeändert. Sowieso alles, was als thailändisch oder südostasiatisch verkauft wird, immer viel, viel süßer ist, als es eigentlich gegessen wird. Ich mag das persönlich auch total gerne. Meine Lieblings-Chili-Soße ist tatsächlich von Healthy Boy Brand. Das ist eine ziemlich große Firma aus Thailand und die machen eine ganz geile Chili-Soße. Und die schmeckt schon ein bisschen ausgewogener. Ich finde alles, was halt zu süß ist, das turnt mich gar nicht an. Ich finde auch ehrlich gesagt Sriracha auch total überbewertet.
Also, hot take, wirklich. Die ganz klassische?
Das muss ich...
Überbewertet?
In den Zeugenschutzprogramm.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das wird jetzt schwer mit der Karriere, denke ich.
Nein, das ist okay, weil sie zu weil scharf ist, nicht gut schmeckt. Das
weil ich finde, die für mich ist die zu eindimensional. Also
was ist deine Go-To-Hot-Sauce in deinem Kühlschrank?
Das ist keine Hot-Sauce, das ist Chiliöl. Selbstgemachtes Chiliöl, definitiv.
Okay.
Bei Chiliöl ist ja mein Take, also so als heiliger Gral des Chiliöls wird ja meistens Lao Ganma zitiert. Wo ich ja finde, Lao Ganma in allen Ehren ist natürlich ein episches Produkt. Aber ich finde, wenn du irgendwo Lao Ganma reinmachst, dann schmeckt alles nach Lao Ganma. Auch die kleinste Menge, finde ich, kontaminiert ein ganzes Gericht. Muss man Bock drauf haben.
Ich habe da nicht Bock drauf.
Ich habe da selten nämlich Bock drauf. Dominant. Das ist sehr, sehr dominant. Ja. Und das sind einfach diese 7 Milliarden Gewürze, die sie da reinpacken. Und du kommst einfach nicht drum rum. Jede Facette deines Gerichts wird halt wirklich zugebatzt mit diesem Geschmack. Aber dafür gibt es trotzdem eine Lösung. Ich finde nämlich, Chili Crisps kann man auch deutlich einfacher halten, ein bisschen reduzieren und dann gehen sie wirklich auf alles und dominieren halt nicht. Aber das wäre jetzt so, wenn, es war, die Frage war zwar nicht an mich, aber wenn ich ein overrated asiatisches Produkt nennen darf, dann ist es Lao Ganma.
Das heißt, Chiliöl machst du selbst zu Hause oder ist in dem Chiliöl ist nur Chili? Dass du und quasi ihn also mit heißem Öl aufgießt.
Genau.
Oh, ganz, ganz plain. Also ja, aber keine halt, Gewürze oder so.
Genau, rein. Das Verhältnis ist halt ein bisschen anders, weil ich das natürlich total gerne scharf mag. Ja, ich habe eine thailändische Köchin, die hatte tatsächlich noch irgendwie ein Stash, so Chili mitgebracht aus Thailand zu getrocknet. Das ist eine komplett andere Nummer.
Anderes Level.
Das, was ich meine, es ist alles sonst, es ist halt nicht so eindimensional, weil so Chili kann ja, ist ja nicht nur scharf, es kann ja auch fruchtig sein, es kann irgendwie rauchig sein und so. Und das, was du hier kriegst, ist natürlich nicht so toll. Es gibt jetzt irgendwie in der Markthalle überall in den besseren Märkten und sehe das auch auf Instagram in den besseren Restaurants, wird auf einmal mit verschiedenen frischen Chili-Sorten rum experimentiert. Mhm. Was ich natürlich total super finde, dass es das auch gibt. Aber ich mir halt auch so denke, das ist interessant. Da gibt es einen Bedarf von der höheren Gastronomie nach einem Produkt, was für sie sozusagen nie Base war. Und dann wird es für sie auf einmal angebaut. Weißt du, regional. Und davon gibt es aber dann so 10 Sorten. Genauso wie auf einmal Leuten klar wird, wow, es gibt ja verschiedene Sorten Limetten. Und das finde ich immer so, das tut ein bisschen weh.
Ich war so vor 2 Jahren im Noma, dem krass bekannten Restaurant in Kopenhagen. Und die sind halt sau stolz darauf, dass sie halt so 20 Sorten Chili im Garten haben. Ja. Und ich habe also dieses nicht-alkoholische Pairing getrunken. Und so 4 von den Sachen, die ich getrunken habe, hatten Chili in Getränk. Das war sau abgespaced. Und da war ich auch genau an dem Punkt, habe mir dieselbe Frage gestellt. So, okay, fein, aber warum? Warum? Es macht keinen Sinn. Es ist wirklich nicht, es wäre die Basis der dänischen Küche, noch der New Nordic Küche, keine Ahnung. Ich habe es auch nicht verstanden.
Ich finde es halt ein klein wenig prätentiös, wobei ich schon verstehe, dass halt eine leichte Schärfe natürlich auch so eine sensatorische sozusagen Ebene reinbringen kann in so ein Gericht, weil auf einmal prickelt es halt ein bisschen im Mund. So. Das kann schon interessant sein. Das wäre vielleicht für Drinks so ein Ding, weil Drinks halt texturell ein bisschen schwach sind manchmal. Aber I don't know, es wäre ein bisschen prätentiös für mich. Aber denk, pass auf, folgende Frage an dich. Stell dir vor, da kommt so ein richtiger Güntram die Kartoffel zu dir und sagt, ich will jetzt anfangen, asiatisch zu kochen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts. Und dann musst du ihn an die Hand nehmen und in einen asiatischen Supermarkt geben, in den es jetzt einfach mal alles gibt. Was legst du ihm in den Einkaufskorb?
Ein Buch.
Weißt du, hättest du ein bestimmtes Buch, was es wäre?
Einen anderen Asiaten, der ihm das erklärt, weil ich da keinen Bock drauf habe. Das ist total schwierig, weil du halt natürlich, Kochen ist viel irgendwie eine Leidenschaft und auch eine Abspeicherung von Gerichten und Geschmackskombinationen und Geschmäckern, die du dir in deinem Hirnarchiv so ablegst. Und dadurch, dass ich mit der thailändischen Esskultur aufgewachsen bin, ich wüsste nicht, wie ich das irgendwie jemandem der das noch nie gegessen hat, nahelegen kann, worum es da geht.
Findest du also, wer gerne asiatisch kochen möchte, sollte erstmal asiatisch essen, richtig viel?
Ich glaube, jeder, der kochen will, sollte erstmal viel essen. Also ich meine, frag doch mal einen 5-Jährigen, was der kocht, der würde ein Rührei mit Kartoffeln machen. Also was ich dem in den Korb legen würde, wäre auf jeden Fall rote frische Chili, auf jeden Fall ganz viel Knoblauch und entweder eine Flasche Austernsoße. Mhm. Und wenn du Veganer bist, halt diese Shiitake Mushroom Sauce, ist die vegane Variante davon. Und dann natürlich, wenn man es schön machen will, irgendeine Art von Thai-Basilikum. Weil das ist so eine Basis, damit kannst du irgendwie immer super schnell so einen Stir-Fry machen. Und dann haust du dir diese Soße drauf, wo Glutamat drin ist und dann haust du es irgendwie schon hin.
Das heißt, du würdest quasi sagen, spiel rum, experimentier mit Schärfe und lern sie kennen. Keine Angst haben vor Knoblauch. Entdecke die Vielfalt von Kräutern, richtig? Mhm. Und natürlich die Umami-Adaptionstherapie via Austernsoße zum Beispiel oder vegane Austernsoße. Mhm. Ja?
Wenn wir mal über eine andere Zielgruppe reden, also jemand, der eigentlich schon so ein bisschen Plan hat, würdest du irgendwas empfehlen? Zum Beispiel uns.
Wir sollen vielleicht schon mal
was zu Hause gekocht
haben. Hast du gerade gesagt, wir haben einen Plan? Hast du gesehen, wie wir beim Spiel performt haben?
Ich nehme es zurück. Wir sagen mal so, jemand, der mal auch schon mal was zu Hause gekocht hat, der schon mal im Asiamarkt war und vielleicht schon mal so einen kleinen Stash an Condiments, an Soßen hat. Gibt es Sachen, die du Leuten empfehlen würdest, die ein bisschen unterbewertet sind, die vielleicht ein bisschen geheim sind, die man nicht in jedem Haushalt findet?
Ich finde auf jeden Fall ist Fischsoße total unterbewertet, weil Fischsoße ja auch ganz oft irgendwie nasty riechen kann, also in größeren Mengen. Aber richtig eingesetzt ist das ja auch letztendlich ein Geschmacksbooster. Also eine Fischsoße macht was ganz anderes, als wenn du das Ganze mit einer hellen Sojasoße würzt.
Gerade weil es bei Fischsoße qualitativ auch ganz schön auseinandergehen kann. Hast du eine Marke, die du magst?
Ich bin da ganz bescheiden. Ich liebe ganz einfach die...
Sag nicht Squid.
Auf jeden Fall Squid. Ich bin damit aufgewachsen. Vieles, was du magst im Erwachsenenalter, programmiert sich ja schon durch deine Kindheit. Klar. Ich finde aber auch, wenn da so ein Dude reinkommt, so ein Deutscher, mir da irgendwie von Red Boat Fischsoße irgendwie vorschwärmt.
That's me.
Wo ich mir denke...
Basta! Du musst jetzt sagen, auf jeden Fall du.
Get out. Weißt du, es ist ja nicht... Ich meine...
Obwohl ich zugeben muss, dass ich zu Hause auch Red Boat habe und ich feiere es total.
Ich glaube,
Red Boat ist echt eine gute Fischsoße.
Fischsoße für Weiße, Alter. Ich glaube auch. Oh Mann.
Aber Red Boat kann man halt gut pur essen. Ich muss dazu sagen, in den Asia-Supermärkten, was es da gibt, es gibt ja eigentlich von jedem Produkt, sagen wir jetzt mal Misopaste oder Fischsoße, werden ja immer nur von so 3 oder 4 Brands pro Produkt vertreten und die wiederum sind in der Qualitätskategorie immer noch so ganz, ganz, ganz low. Mhm. Und das ist halt etwas, womit alle asiatischen Restaurants irgendwie auch dealen müssen, weil es halt nur das halt gibt.
Ja, das gibt mir auf jeden Fall auch viel zu denken. Ich bin ja selber in dieser Lage häufig, dass ich für meinen YouTube-Channel, wo ich viel irgendwie koche und Rezepte mache, dass ich dann nie genau weiß, wie einfach oder kompliziert soll ich es machen, weil ich dann genau da bin, wo du bist, so sage ich den Leuten, nein, ihr müsst euch diese unfassbar seltene Sojasauce aus Japan, diese weiße Sojasauce importieren und was auch immer mit der machen oder so. Oder sage ich, nee, ich will lieber irgendwas machen, was so für die Massen ist, womit sich dann aber viele irgendwie anfreunden können und was halt der Bestandteil von vielen im Leben werden kann. Und dann, was ist der größere Life-Changer? Ein neues, so total so demokratisches Ding einführen für Leute in deren Leben so? Sozusagen, geht man in die Breite oder geht man in die Höhe? Vielleicht kann man es darauf runterbrechen.
Weißt du, du musst ja irgendwie diesen Gap spüren können, wenn du irgendwie gleich einsteigst, irgendwie mit, weißt du, Red Boat und keine Ahnung, Kochi und so ein Scheiß, wo erstens mal sind die Leute wahrscheinlich total eingeschüchtert und zweitens, was bringt dir das irgendwie gleich so elevated einzusteigen, wenn du eigentlich gar nicht die Basics kennst, so worum es eigentlich geht. Es gibt ja immer so ein Grundverständnis von bestimmten Gerichten oder von bestimmten Esskulturen, die du ja erstmal checken musst. So. Mhm.
Ja, vollkommen richtig. Das heißt sozusagen, starte mal, wenn du aus einer Bamboo Garden Sojasauce was Anständiges machen kannst, da kannst du weiter überlegen.
Die Rewe-Sachen, das geht ja gar nicht.
Wie stehst du denn dazu? Wie findest du sowas, dass jetzt immer mehr von diesen Produkten in den Supermarktregalen landen?
Ich finde das natürlich super, weil natürlich sollten andere Kulturen auch repräsentiert werden in so einem normalen Supermarkt, weil das reflektiert dann vielleicht auch eine reale Gesellschaft wieder. Aber das Zeug ist halt echt scheiße. So.
Fair.
Und das hat man dann auch, glaube ich, auch so gemacht. Ich meine, das ist halt für die Leute, die dann irgendwie mal ein Thai Curry was Exotisches kochen wollen.
Ja.
Und da sind die Packungsgrößen ja auch total klein. Da zahlst du irgendwie 3,50 für 100 Milliliter Sojasauce. Das habe ich dann ex weggetrunken an einem Abend. Das ist schon total fein. Wenn das der Einstieg ist für diese Menschen, zu sagen, ich guck mal, was es im Asialaden gibt. Oder was wäre, wenn ich es austausche gegen eine natürlich gebraute Sojasauce und bessere Nudeln und besseres Gemüse. Dann ist es doch fein.
Mhm. Ja, stimmt. Wie ist denn eigentlich mit Ausrüstung in der Küche?
Oh,
gibt es mit Sachen, also wirklich Küchenutensilien? Ich denke zum Beispiel an den Wok. Soll ich hier, Günni hier aus dem kleinen Dorf, brauche ich zu Hause einen Wok, um auch wirklich einen Stir-Fry zu machen?
Wok brauchst du nicht. Also ich finde auch Wok, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du kein Gas und kein Feuer hast, was soll das?
Genau, also würdest du einen Wok für nicht Gas empfehlen?
Ich habe ein Geschenk bekommen. Weil man dachte, es fehlt in meiner Küche.
Wer
dir jemand einen
Wok
geschenkt?
Schenkt dir einen Wok?
Geil.
Mein Ex-Freund.
There we have it.
So ein Edelstahl, also ein richtig feines Teil. Und das, also wenn du ohne Gas kochst, musst du dir halt so einen richtig guten Edelstahlwok kaufen, der dann tatsächlich auch mit dieser Wärme irgendwas anfangen kann, die da hochpupst. Mhm. Aber sonst brauchst du es nicht.
Hochpupst ist das Wort.
Ja, wirklich. Ja. Ich habe auch richtig oft überlegt, wie man zu Hause mit einem E-Herd Stir-Fries macht. Ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass die einfachste Variante tatsächlich ist, mit einer großen gusseisernen Pfanne zu arbeiten, die flach ist und die halt möglichst gut aufliegt auf diesem E-Herd.
Mhm.
Natürlich ist es was ganz anderes als ein Stir-Fry in einem Wok mit Gasflamme und Wok Hay und sonst noch was.
Also aber für mich die Helden der Gastro, weißt du? Diese Leute, die halt in den Restaurantküchen mit diesen Vulkanen arbeiten,
ja,
und halt mit so Lappen diese Woks halten, wo dann so mit 20.000 Reviews kommen. Das ist unglaublich. Ja? Das sind echt Helden.
Ja. Am geilsten sind die Leute auf der Straße, die einfach nur über dem Tank kochen.
Ja. Ja.
Aber so komplette übersät sind mit Brandnamen, weil die halt natürlich zehntausendmal erstmal verbrennen mussten, bis die so gut wurden, wie sie sind. Aber die stehen dann einfach nur so über so einer Gasflasche und machen das. Das finde ich ziemlich.
Findest du, wenn du zum Beispiel, wenn du das nächste Mal irgendwo in Thailand bist, zum Beispiel, wo gehst du zuerst hin? Gehst du in so einen eher Upscale-Laden und suchst was ganz Spezielles oder gehst du auch richtig auf die Straße und gönnst dir Streetfood? Was ist dein Style?
Also das allererste, was ich mache, glaube ich, weil man meistens, glaube ich, abends ankommt, ist auf jeden Fall nach Chinatown. Und was ich halt natürlich auf jeden Fall mache, ist in Bangkok ist zu den Taifun gehen.
Oh yeah, Pro-Move.
Warte mal, ist da jetzt was bestimmt Besonderes an Din Tai Fung in Bangkok?
Nein.
Kommt das von
Nein, weil
so?
Es ist, nein. Ich meine, wo gibt's, das ist mein nächster Din Tai Fung, der in Bangkok.
Es gibt einen in London.
In London gibt's einen, ja.
Hier, das wird noch dauern, glaube ich. Ich habe von ein paar Leuten geredet, die es versucht haben. Es ist einfach schwierig und teuer.
Ja. Das glaube ich.
Und für die Hörer, Din Tai Fung ist halt eine sehr bekannte taiwanesische Dimsum-Kette, die weltberühmt ist, vor allem für ihre wahnsinnig geilen Xiaolongbaos, Soup Dumplings.
Yep.
Ja, Hammer.
Und die natürlich von Foodies überall in der Welt gefeiert werden.
Zu Recht.
So ein bisschen als Ausstiegsfrage denken, was erhoffst du dir eigentlich für die Zukunft? Für das Panda-Nudel, für die Smells-Like-Gemeinschaft, was ist so? Wo geht's für dich hin?
Also für die Panda-Noodles hoffe ich, dass ich irgendwann mal mit 10 Millionen pro Jahr Umsatz daraus gehe.
Ja. Yeah.
You go, girl.
Hast du ja auch verdient.
Ich brauche echt einen Jetski, Leute.
Hast du ja auch verdient.
Und für Smells Like, weiß ich nicht, ich hoffe es wird, also dadurch, dass jetzt Corona war, haben wir uns gar nicht treffen können und jeder auch so mit sich selber und mit seinem eigenen Überleben beschäftigt. Ich hoffe, dass das bald wieder revitalisiert werden kann, mit wenigstens draußen zusammen Picknick machen und nicht immer diesen Corona-Lockdown-Scare irgendwie im Nacken haben. Das wäre ganz geil.
Immer wenn man denkt, es ist jetzt doch langsam vorbei, geht's wieder los, nicht wahr?
Ja, man denkt es ja immer im Frühling, im Sommer, weil man es halt vergisst.
Ja.
Und dann geht es ja irgendwie wieder los.
Irgendwann und natürlich, ja, also ihr, du vor allem auch im Panda auch fantastische Sachen gemacht habt während des Lockdowns. Ich denke vor allem auch an die Pantry-Sachen aus der Smells Like Community. Bei dir gab es ja verschiedene Mitglieder aus der Gemeinschaft, haben halt Sachen eingeweckt oder in Dosen gepackt, alles von irgendwie Soßen zu Pickel zu Gewürzen. Geil. Das war sehr geil. Du hast immer verschiedene Gäste da gehabt, Mama Kan, Malaysisch, Jules Ferments, Koreanisch. Es gab immer was wahnsinnig Geiles zu essen bei dir und es war immer so ein Safe Spot, wo es einem besser ging, wo man ein bisschen den Lockdown erheitern konnte, ganz einfach.
Irgendwas, was du kulinarisch, vielleicht auch gar nicht bei dir im Laden, eventuell per privat tackeln möchtest? Irgendwas, was du unbedingt meistern willst? Irgendwelche Ambitionen?
Wir haben tatsächlich, und worauf ich Bock habe, ich habe eine Doku-Serie geschrieben, eine Miniserie, die haben wir jetzt gedreht und die kommt nächstes Jahr raus. Der Arbeitsstil ist Papaya und Rüben oder Curry und Klima. Und das ist so, da habe ich mit total tollen Leuten gearbeitet und total tolle Protagonisten gehabt. Und da merke ich irgendwie, ich brauche Input von außen, von anderen Menschen, von anderen Berufen, weil irgendwie nur sich in diesem Food und Gastro, das ist so unbefriedigend. Ich meine, ich liebe es, ich liebe jeden einzelnen Menschen, mit dem ich mich da austausche, aber ich merke, das ist mir nicht genug. Also ich will ein Buch schreiben, ich will noch eine Serie machen und das heißt aber, dass ich das Restaurant öfter alleine lassen können muss.
Geil. Also wir wünschen dir natürlich für alles viel Erfolg. Wir werden in die Beschreibung dieser Podcast-Folge alle Links setzen zu allem, was nice ist, was mit dir zu tun hat.
Auf jeden Fall. Ja? Und wir freuen uns sehr auf Papaya und Rüben. Das kann ich jetzt schon sagen. Und genau. Ich kann einfach nur jedem nahelegen, der mal in Berlin wohnt oder hier ist, geht nach Kreuzberg an den Lausitzer Platz und isst mal im Panda-Nudel. Ihr werdet es garantiert nicht bereuen. Ein fantastisches Restaurant. Und ja, wir bedanken uns sehr, dass du heute bei uns warst.
Dankeschön.
Das war uns eine große Ehre.
Vielen Dank,
als unsere erste Gästin hier live im Studio. Und danke, dass du so offen mit uns deine Gedanken geteilt hast. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß wie wir. Wir melden uns nächste Woche wieder mit dem Season-Finale.
Oh.
Dem allerletzten so Folge schon. Von der ersten Staffel von Imbiss 3000. So ist es. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen und Anregungen zu der Folge habt, bitte meldet euch wie immer an hello@imbiss3000.de per E-Mail. Auf Instagram kann man uns auch folgen, @imbiss3000.
So ist es.
Bitte auch überall abonnieren natürlich, sei es bei Apple, sei es bei Spotify, überall 5 Sterne hinballern, wo man es machen kann. Ihr wisst den Drill, so ist es. Imbiss 3000 ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit Acast. Redaktion von Rebecca Hoffmann, Schnitt Sebastian Dressel. Unsere Lebensmittelchemikerin Victoria Ganz, wie immer mit ihren fundierten Science Hard Facts. Vielen Dank dafür. Wir hören uns nächste Woche. Ciao und goodbye. Bis bald.
Bye.
Tschüss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.